Heimatlos, der Podcast von und mit Alicia Tanoku. Salam und herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts Heimatlos. Mein Name ist Ellie und ich kann es ja kaum glauben, aber ich bin die Host in diesem neuen Projekt, das in aller Eigenständigkeit entstanden ist in den letzten Monaten. Aber bevor wir jetzt inhaltlich so in die erste Folge starten, möchte ich mich deshalb bei den wundervollen Menschen bedanken, die sich mit mir hier hingesetzt haben, Grafiken designt haben, genetzwerkt haben, beraten haben und mich auch ermuntert haben, an der Idee festzuhalten und am Ende dieses Projekt auch zu realisieren. Ohne euch würden wir hier definitiv nicht sitzen. Und jetzt könnte man sich wahrscheinlich die Frage stellen, warum wir hier überhaupt sitzen. Also was ist der Sinn dieses Podcasts? In diesem Podcast soll es um die sogenannte Heimat gehen. Ein Ort, der für viele Menschen ein Zuhause ist, für andere aber allerdings nur teilweise ein auferlegtes gesellschaftliches Konstrukt, das sich nur schwer fassen lässt und das oft auch nicht so einfach einzuordnen ist. Mhm. Und wir wollen hier also so ein bisschen der Frage nachgehen, was Heimat überhaupt für Menschen bedeutet, welche Rolle Zugehörigkeit in kulturellen Kontexten spielt, wie es ist, zwischen zwei oder womöglich auch mehreren Welten zu leben und wie wir uns das Leben in unserer eigenen Migra-Community etwas leichter machen können. Und dazu lade ich hier immer wieder spannende GästInnen ein. Die meisten von ihnen kommen aus meinem direkten Umfeld und haben mich in der Vergangenheit an irgendeinem Punkt sehr inspiriert und geprägt. Und wir sitzen hier so in entspannter Atmosphäre in Berlin, in meiner Küche und versuchen herauszufinden, ob wir uns heimatlos fühlen oder eben auch nicht. Und den Anfang heute macht Büschra.
Hi.
Hallo Büschra.
Hallo.
Büschra ist Journalistin, macht aktuell ihr Volontariat beim Berliner Tagesspiegel. In welchem Ressort bist du gerade?
Queerspiegel.
Queerspiegel. Mhm. Sie ist politisch sehr aktiv und ich bin einfach sehr froh, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr, Ellie. Danke für die Einladung.
Das ist natürlich jetzt auch eine große Nummer, so in der allerersten Folge hier zu sprechen. Das ist ja auch ein bisschen vielleicht nicht Druck, soll es nicht auslösen, aber es kann ein bisschen Druck erzeugen. Wir machen das ganz entspannt. Und ich würde einfach mal ganz frei heraus mit der ersten sehr tiefgründigen Frage eigentlich starten, nämlich, was ist Heimat für dich?
Ich finde es sehr schwierig, über Heimat zu sprechen und dabei an konkrete Sachen zu denken, wie an Nationalstaaten oder an eben an bestimmte Städte oder an Orte. Aber ich finde es auch immer so pathetisch, wenn man sagt, ja, Heimat ist überall da, wo man sich zu Hause fühlt und keine Ahnung, live, love, love und so. Also das ist mir auch, also ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr abstrakte Sache mit der Heimat, aber es ist auch so nah, weil es sich die ganze Zeit begleitet. Nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern eben auch auf der Bewusstseinsebene, weil es einen prägt. Ich finde, das Thema Heimat ist etwas sehr Philosophisches, weil es auch viel mit deinem Blick auf die Welt, mit deiner Selbstwahrnehmung, mit deinem Ich-Verständnis, Selbstverständnis und so weiter macht. Und ich würde sagen, für mich ist Heimat genau das, was ich bin oder wie ich lebe, nämlich etwas extrem Kompliziertes, etwas sehr, sehr Anstrengendes, aber auch etwas, was Zuflucht bietet. Das Erste, woran ich denke, wenn du mich fragst, was Heimat ist, sind tatsächlich kurdische Volkslieder. Das ist, ich habe eine ganz, ganz, ganz interessante Beziehung zu kurdischen Volksliedern.
Vielleicht können wir die Leute einspielen am Ende oder so. Das fände ich eigentlich
cool. Das fände ich sehr cool. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, von welchen Liedern ich spreche. Dengbej ist eine Art Sprechgesang. Meistens ohne Instrumente, eigentlich immer ohne Instrumente. Und das beherrschen heutzutage nicht mehr so viele Leute. Es ist tatsächlich eine sehr alte, tradierte Kunst. Und es geht bei diesem Dengbej, also in den Dengbej-Texten, sehr oft um echte Ereignisse, die passiert sind in der Vergangenheit, wie eben Vertreibungen, Kriege, aber auch Liebesgeschichten, sehr oft auch Liebesgeschichten tatsächlich. Und mein Vater, aber auch mein Onkel und andere Verwandte meiner Familie singen sehr oft auch diese Lieder und machen auch oft Dengbeisch. Seit ich klein bin, höre ich das. Und es gibt auch im Fernsehen oft Dengbeisch, was ich mir mit meinem Vater anschaue. Und ich habe da immer das Gefühl, okay, jetzt bin ich irgendwie zu Hause. Sobald ich Dengbeisch höre, fühle ich mich nicht mehr so verloren in Deutschland oder in der Türkei. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwo noch ein Zuhause, da ist Heimat, da ist ein Gefühl, was sich aber in Texten, in Liedern, eben in Dengbeisch auch versteckt. Und deswegen bedeutet das für mich sehr, sehr viel. Es ist eben nicht nur Gesang oder eine Kultur, sondern ganz viel Geschichte, ganz viel Politisches auch. Und deswegen würde ich sagen, Heimat ist für mich vor allem das, was Dengbeisch in mir auslöst. Also Dengbeisch ist nur Mittel.
Okay, also auf jeden Fall ein sehr emotionales Mittel, scheinbar.
Ja, auf jeden Fall sehr emotional, aber eben auch hochpolitisch. Mhm. Also ich betone auch oft sehr gerne, dass Heimat etwas sehr Politisches ist, weil das meinte ich mit Pathos gerade, ne, dass man das Politische oft deswegen gewollt oder ungewollt ausblendet oder so ein bisschen zur Seite drängt, wenn man immer von Emotionen spricht. Und Emotionen sind auch politisch, das ist eine andere Sache, aber dass man eben oft von Heimatgefühlen spricht. Aber Heimat ist etwas, was man sich nicht aussucht oder was einfach passiert und geschieht, sondern es ist eine, wie soll man das sagen, es ist eine Darstellung von sehr vielen politischen, historischen Ereignissen, die dann auf Individualebene passieren. Also ich habe jetzt keine konkrete Heimat, weil meine Eltern nach Deutschland gekommen sind und sie kommen aus der Türkei, aber die Türkei ist auch nicht meine Heimat. Es ist alles etwas sehr Kompliziertes und es hat aber eben viel mit politischen Ereignissen zu tun.
Mhm. Das heißt, Heimat is not where your heart is, but where your Dengbeisch is, quasi.
Finde ich sehr cute, kann okay. man wirklich so sagen. Finde ich sehr süß, auf jeden okay. Fall. Also Heimat ist vor allem das, was der Mensch damit macht. Mhm. Also es kann für andere Kurdinnen und Kurden, ich spreche jetzt nicht für die ganze kurdische Community, etwas ganz anderes bedeuten. Mhm. Aber für mich ist es vor allem eben das, was Dengbeisch auslöst. Mhm. Nicht Dengbeisch, aber eben das, was alles darin verborgen ist.
Ja, schön. Okay, und du hast gerade angesprochen, dass deine Eltern aus der Türkei quasi eingewandert sind. Mhm. Wann war das?
Mein Vater ist als Gastarbeiter gekommen.
Classy.
89, wollte ich gerade sagen.
Oh, 89 ist aber relativ spät, ne?
Sehr viel spät. Er ist einer der letzten gewesen, quasi die letzte Welle der Gastarbeiter. Und meine Mutter ist mit 4 Jahren schon, 4, 5 Jahren, kann ich mir nie merken, als kleines Kind gekommen, ist auch in Hessen aufgewachsen, zur Schule gegangen und so, auch hier sozialisiert. Und ihr Vater, also mein Opa, ist als Gastarbeiter gekommen, als also einer der ersten quasi in den 60er, irgendwann?
Ja,
genau. So 60er.
Ja.
Vielleicht sogar früher, ich weiß es nicht. Aber genau. Und ich bin hier geboren.
Mhm. Wo bist du geboren? In welchem Bezirk?
In Berlin, Kreuzberg. Ich wollte gerade Neukölln sagen, weil Neukölln mittlerweile so meine Heimat ist, in dem Sinne.
Oh, oh.
Ja, oh. Ich dachte, du hast keine Heimat, wie schwach. Nee, aber Neukölln ist quasi so mein Zuhause, weil Heimat und Zuhause nochmal verschiedene Sachen
finden. Interessant.
Findest du nicht?
Naja, doch, auf jeden Fall. Aber auch einfach sprachlich interessant, oder?
Ja.
Also, dass man Heimat und Zuhause dann doch nochmal unterscheidet, aber das, denke ich, hängt auch so ein bisschen dann wieder von der Sprache ab, ne?
Ja.
Also, ja, genau. Ja. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weitgreifend, da jetzt drauf einzugehen.
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Und wie würdest du sagen, bist du dann hier in Berlin jetzt konkret groß geworden? Weil im Prinzip haben wir eine sehr multikulturelle Gesellschaft und du hast hier irgendwie auch verschiedenste Religionen und irgendwie hat ja alles, möchte man meinen, von außen einen Platz.
Ja,
irgendwie hat schon. Hat es das, ist die Frage. Also wir hatten ja schon mal im Vorfeld ein bisschen über so Rassismuserfahrungen gesprochen, sowohl quasi von deutscher Seite aus, so antimuslimischer Rassismus, aber auch innermigrantischer Rassismus. Und darauf würde ich gerne ein bisschen zu sprechen kommen, um einfach auch mal verschiedene Perspektiven von Rassismus aufzumachen und nicht immer nur, sage ich mal, von der einen Seite drauf zu blicken.
Ja, das danke, Elli, auf jeden Fall. Ich finde es extrem wichtig, wenn man über diese Themen spricht, auch immer multiperspektivisch zu denken, dass das, was du machst, also das, was du gerade auch tust, weil dem Ganzen sehr wenig Raum gegeben wird, wenn man einfach mal aus verschiedenen Perspektiven darüber sprechen will. Oft gibt es ja diesen Vergleich mit dem Tisch. Wer darf am Tisch sitzen und wer nicht in Deutschland? Und Dieser Tisch symbolisiert in dieser Analogie ja auf die Mehrheitsgesellschaft. Und wer dort einen Platz hat, der ist Teil dieser Gesellschaft und darf partizipieren. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es nur den einen Tisch? Und wofür steht dieser Tisch? Ist es die deutsche Mehrheitsgesellschaft? Was ist mit den anderen Dominanzgesellschaften in Deutschland? Weil ich finde, es viel zu vereinfacht. Also wir machen es uns zu einfach, wenn wir immer von den Deutschen und den Ausländern sprechen. Jetzt geht's langsam in die Richtung innermigrantischer Rassismus. Aber bevor ich dazu komme, also in Deutschland, wie mein Leben, also du hast mich ja gefragt, wie ich in Berlin aufgewachsen bin. Es war sehr entspannt, aber also meine Kindheit war sehr, sehr schön, aber das liegt vor allem auch daran, dass ich in Kreuzberg geboren und aufgewachsen bin und meine gesamte Kindheit in Kreuzberg verbracht habe.
Denkst du, das wäre in einem anderen Bezirk anders gewesen?
Auf jeden Fall.
Also im Osten oder wo?
Mit Sicherheit. Mhm. Also das kann ich so nicht sagen. Ich hab das in dieser Version nicht erlebt, aber ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde, die eben nicht in den vor allem migrantisch bewohnten Bezirken aufgewachsen sind und die haben noch mal ganz andere traumatische Erfahrungen gehabt. Ich habe auch Rassismus erlebt, aber das fing tatsächlich erst so ab der Oberschule an. Weil ich in der Grundschule in einer Klasse war, in der es überhaupt gar keine deutschen Kinder gab. Gar keine. Mhm. Also wirklich gar keine. Wir waren alle Türken oder Kurden.
Okay.
Kann man machen. Kreuzberg halt, ne?
Nicht?
Kreuzberg.
Ja. Ja, da würde man heute sagen, Willkommensklasse oder sowas.
Es war anders. Gefühlt. Also wirklich, es war tatsächlich so, dass ich gar keine deutschen Freunde hatte bis zur siebten Klasse. Und meine ersten deutschen Freundinnen, Grüße gehen raus, ihr wisst, wie ihr seid, waren Leute, die ich mit 13 kennengelernt habe. Und davor hatte ich gar keinen Kontakt. Mhm. Das wird mir jetzt erst so klar. Und hatte vor allem sehr viele türkische Freundinnen und Freunde und Deutsche, meine erste deutsche beste Freundin, die immer noch meine beste Freundin ist, habe ich mit 13 kennengelernt. Genau.
Okay. Und wenn du sagst, also wir können ja gleich nochmal zum innermigrantischen Rassismus kommen, aber du hast gesagt, es fing so ab 13 an, dass du quasi auch irgendwie Diskriminierung, Rassismus erlebt hast. Woran lag das? Also was haben die Kinder dann zu dir gesagt oder hatten die irgendeinen Aufhänger?
Die Kinder haben nichts gesagt. Es war, ich verstehe erst jetzt, dass ich Rassismus erlebt habe, vor allem seit ich das Kopftuch trage. Ich habe das Kopftuch eben seit der Oberschule getragen, beziehungsweise in der Oberschule angelegt. Und ich habe damals überhaupt keine Probleme gehabt, so sonderlich. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass Kinder, im Gegenteil, ich hatte sehr viele Freundinnen und Freunde in der Klasse. Ich hatte überhaupt gar keine Mobbing-Erfahrungen, was mein Kopftuch oder was meine Herkunft angeht. Von Lehrern natürlich immer wieder. Eine Andersbehandlung, die ich aber so in dem Moment nicht wahrgenommen habe, im Sportunterricht sehr oft. Aber rückblickend kann ich sagen, dass du einfach anders behandelt wirst, konsequent, nicht nur, wenn du das Kopftuch trägst, auch ohne, sobald du nicht in das Schema passt. Und du hast ja gerade gefragt, ob man Platz hat oder nicht. Das hängt wirklich, wirklich sehr stark davon ab, in welcher Community du dich bewegst. Dann hast du, also zum Beispiel als Türkin oder weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nur aus dieser Perspektive sprechen. Als eine Person, die türkisch gelesen wird, hast du deinen Platz in der türkischen Community. Die ist auch nicht klein in Berlin. Und es hat auch viel mit Lobby zu tun und viel mit Community Building zu tun oder mit Präsenz zu tun oder so viel Anglizismen oder mit Visibility zu tun. Ne? Also so wie viele Türkinnen und Türken eben als auch als Türkinnen und Türken gesehen werden und so anerkannt werden und wie viele Kurdinnen und Kurden als wirklich als Kurdinnen und Kurden angesehen werden. Das ist eben der Rassismus, den ich sehr stark erlebt habe, dass ich immer als Türkin gelesen wurde. Aber eben auch immer als die Ausländerin. Mir wurde also von deutscher Seite immer verwehrt, wirklich eine tiefere Persönlichkeit, also was heißt tiefere, einfach eine Persönlichkeit zu haben. Du bist einfach nur die Ausländerin. Und es ist vollkommen egal, woher du kommst. Ach, du kommst aus der Türkei, okay, dann bist du eine Türkin von vielen. Und wenn man dann sagt, nee, ich bin Kurdin, dann ist es nochmal eine andere. Ach komm, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, das ist mir doch jetzt egal.
Ja,
so.
Aber das ist ja total spannend, ja. Weil ich mir halt vorstellen kann, obwohl ich ja selber auch so Teil von der türkischen Community, ja aktuell leider war, würde ich eher sagen, dass ich sag mal so, die Thematik rund um die kurdische Bevölkerung auch in der Türkei ja gar nicht so eine krasse Rolle gespielt hat. Also ich wusste ehrlich gesagt ganz, ganz lange nicht, was es quasi mit den Kurden, Kurdinnen auf sich hat. Also ich wusste nicht, warum da irgendwie so Ausnahmezustand auch herrscht und warum so viele fliehen müssen und was da das Problem ist, bis ich da irgendwann mal so ein bisschen hintergestiegen bin, mir jetzt natürlich auch im Vorfeld dieses Podcast in historischen Kontext auch angelesen habe und so. Und das geht ja sehr, sehr weit zurück. Und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade auch in Deutschland die Leute einfach gar nicht wissen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Also ich weiß noch, dass, jetzt mal kurze Anekdote aus meinem Leben, dass der eine Mann, der hier Döner verkauft hat an der Ecke, dass ich da rein bin und ihn begrüßt habe und die haben miteinander gesprochen und ich war so irgendwie, es ist nicht türkisch. Was ist, aber es klingt irgendwie so, was ist es denn?
Was
und irgendwann
das?
Hat er mir gesagt,
ein türkischer Dialekt.
Und ich war so, was? Ja. Ach so. Und das finde ich total spannend, weil ich selber das auch nicht auf dem Schirm hatte und ich kann mir halt vorstellen, dass es noch schwerer ist, wenn man eigentlich einer ethnischen Minderheit in dem Sinne angehört. Sowohl ja auch allein schon in der Türkei sehr große Schwierigkeiten, aber in Deutschland noch mehr, weil die Leute gar nicht wissen, dass es das eigentlich gibt.
Komplett Überforderung.
Absolut Überforderung. Und dann wird man halt so in eine Schublade gesteckt von, du bist jetzt die Ausländerin. Ja. Und das ist natürlich, ja, gut, dass das schwierig ist, müssen wir nicht drüber reden.
Nee. Aber von deutscher Seite aus ist das dann nochmal eine andere Geschichte, wenn man sagt, man ist Kurdin. Ach ja, die Kurden. Mir hat zum Beispiel mal ein Kollege gesagt, ja, die Kurden, die sind ja nicht so krass religiös wie die Türken oder Araber. Die sind da ja viel weiter und viel moderner und viel progressiver. Und ich war so, okay, heißt das jetzt, also so, was bin ich dann? Ich trage das Kopftuch, ich bin ein spiritueller, religiöser Mensch, aber ich bin Kurdin. Wo passe ich da rein in dieses Weltbild jetzt, was du dir da zusammengereimt hast? Bin ich jetzt weniger progressiv? Oder bin ich, okay, du bist noch die Progressive, weil du hast noch den kurdischen Anteil, weil ihr habt ja gegen die IS gekämpft, ihr Kurden, aber du trägst das Kopftuch, deswegen bist du doch nicht so eine moderne Kurdin. Also es sind so ganz viele verschiedene Schubladen und du passt halt nicht rein. Ja. Also auch so eine Fetischisierung der Kurdinnen und Kurden von der deutschen Seite aus.
Zumindest von denen, die darum wissen quasi. Ne?
Genau, die überhaupt wissen, dass wir existieren, ja. aber also bevor wir da so einsteigen, ich will auch überhaupt nicht außer Acht lassen, wie viel Rassismus man als einfach Ausländerin oder als fremdgelesene Person, als migrantische Person in Deutschland erlebt. Jetzt mal unabhängig vom innermigrantischen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das ist ziemlich krass und das realisierst du erst viel später. Und auch bis heute kann ich sagen, das Allerschlimmste ist der subtile Rassismus. Gar nicht dieses Konkrete, dass Leute irgendetwas sagen oder dich beschimpfen. Das ist mir auch oft passiert, dass Leute mich beschimpft haben auf der Straße. Aber dass Leute nett sind und vielleicht sogar freundlich und tatsächlich teilweise auch kollegial sind, aber irgendwie immer etwas im Raum ist, immer irgendeine bestimmte Stigmatisierung und du spürst es, aber du kannst das nicht ansprechen, es sind so Mikroaggressionen irgendwie. Du weißt einfach, dieser Mensch hat dich schon sofort am ersten Tag schon abgestempelt und du kannst nichts dagegen tun. Und es hat nicht nur was mit dem Kopftuch zu tun, also auch wenn man das Kopftuch nicht trägt, ne? Aber vor allem eben als muslimisch gelesene Person. Antimuslimischer Rassismus ist ja auch eine sehr, sehr große Realität. Es hat mir auch sehr viel abverlangt.
Ja, das glaube ich dir. Du hast ja auch schon angesprochen, dass es im, also so innermigrantischen Raum auch sehr große Probleme gibt.
Ja.
Und um jetzt halt, wie gesagt, auch mal so eine andere Dimension zu öffnen. Du hast jetzt gerade ja auch von diesen Schubladen gesprochen. Also ne, man wird ja irgendwie in so eine Identität gepresst, die man vielleicht selber gar nicht fühlt. Das macht einen wiederum auch heimatlos. Da können wir jetzt immer wieder so ein bisschen zurückkommen und vor allem auch rastlos. Also kann ich mir vorstellen, dass es einfach echt so ein Ding ist, wo komme ich eigentlich an und wer bin ich denn eigentlich, wenn diese Person das sagt und die andere sagt das und dann sagen die Türken über mich das. So, weil sie dann wissen, ich bin Kurdin. Deswegen würde ich gerne mal wissen, du hast schon angesprochen, dass eigentlich der innermigrantische Rassismus für dich sehr viel schlimmer ist. Und jetzt würde ich gerne wissen, woran du das festmachst und was dir da vielleicht auch passiert ist. Gerne auch, wenn du persönliche Dinge teilen magst, ist das hier auf jeden Fall der Raum. Also feel free.
Danke, Elli. Ich finde, rastlos ist ein sehr, sehr, sehr, sehr guter Begriff dafür. Also wirklich Rastlosigkeit, dass du gar nicht ruhen kannst. Und woran ich das festmache, vor allem, dass du jetzt zu Hause sein solltest. Also du bist jetzt in dieser migrantischen Community und wir sind alle eins und du musst dich nicht mehr schlecht fühlen und du musst dich nicht mehr rastlos fühlen, weil ja, die deutsche Mehrheitsgesellschaft und der Rassismus, das wissen wir alle. Wir sind aber alle eine Einheit, wir sind eine Community. So dieser Gedanke, der hat mich sehr lange begleitet Und ich fand den immer total anstrengend, weil ich es nie gefühlt habe. Und ich dachte mal, es liegt an mir, dass ich den nicht fühle. Ich habe mich nie zu Hause oder zugehörig gefühlt, was die migrantische Community auch angeht, weil ich das Gefühl hatte, dass man auch, also selbst wenn man sagt, ja, es gibt euch auch, ja, meine kurdischen Brüder und Schwestern und keine Ahnung was, ihr seid auch da, war das immer so eine Duldung. Also du wurdest geduldet. Du warst halt da, du hast existiert. Aber auch nur als Mensch, der, wie soll ich es ausdrücken, irgendwie auch als Mensch zweiter Klasse in diesem Kontext. Eben zum Beispiel Kurden und Kurdinnen, die aus der Türkei kommen, sind dann trotzdem irgendwie in erster Linie erstmal Türken. Auch wenn man sagt, ja, okay, krass, cool, du bist eine Kurdin, ja, erkenne ich an. Danke erstmal. Also es ist irgendwie auch immer so eine Form von Dankbarkeit, die man tatsächlich verspürt, weil man einfach so internalisiert hat, dass man sagt, okay, krass, sie weiß, was Kurden sind und danke, dass du es anerkennst, und obwohl es selbstverständlich sein sollte. Ich, keine Ahnung, ich nenne dich dann ja auch nicht, keine Ahnung, du bist jetzt, kommst aus dem Iran oder du bist Araberin, obwohl du sagst, du bist Türkin. Aber es sind so viele, auch da wieder Mikroaggressionen tatsächlich, die dann im Raum sind, weil du solltest dich zugehörig fühlen, aber du tust es nicht. In der deutschen Mehrheitsgesellschaft sollst du dich sowieso nicht zugehörig fühlen. Das wollen viele auch gar nicht. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich meine jetzt vom Gefühl her, dass du nicht deutsch bist. Du wirst nicht als deutsch anerkannt in dem Sinne. Viele würden nicht sagen, ich bin deutsch. Mhm. Aber in der migrantischen Community, hey, du bist doch eine von uns.
Das heißt, würdest du, nur mal ganz kurz, um da reinzuhaken, würdest du sagen, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft sagen würde, nee, wir finden das schon ganz gut, dass wir quasi, also Deutschland als Einwanderungsland sowieso, aber dass wir halt auch so eine multikulturelle Gesellschaft haben, also wir wollen gar nicht so eine deutsche Gesellschaft sein. Also es soll schon so sein, dass es Abstufungen gibt. Willst du das damit vermitteln?
Ja, ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit dem Wort multikulturell, einfach weil es vor allem positiv besetzt ist, was in erster Linie vollkommen in Ordnung ist. Aber es wird oft sehr inflationär gebraucht, um eben sehr wichtige und große Probleme in unserer Gesellschaft heutzutage auszublenden. Eben, dass das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen nicht nur schön ist, sondern auch sehr viel beansprucht. Also sehr viel politisches Handeln beansprucht und vor allem auch sehr viel Arbeit braucht. Und diese Arbeit lastet aber immer auf den Minderheiten. Also immer die Betroffenen sind diejenigen, die versuchen, das Multikulturelle, was immer so angepriesen wird, weswegen auch die Leute immer mehr nach Neukölln und Kreuzberg kommen, um eben dieses Multikulturelle tatsächlich auch zur Realität zu machen. Und die Frage ist ja, weil ich finde, wenn man multikulturell sagt, ist das irgendwie immer etwas total Festes. Es ist so ein statischer Begriff. Es ist so, okay, multikulturell, es ist eine multikulturelle Gesellschaft. Viele Leute leben dort, die aus verschiedenen Kulturen und Ländern kommen, verschiedene Religionen, Punkt. Es ist also irgendwie so, okay, es ist schön und gut. Es gibt bestimmt Probleme, wir reden aber nicht weiter drüber. Multikulti, yay. Aber die Frage ist doch, gibt es dann eine Hierarchie? Welche Kulturen dominieren, welche nicht? Weil das sind die wichtigen Fragen, die
welche
ich eben...
Welche sind akzeptiert, welche
genau,
nicht?
Genau, welche werden akzeptiert? Und das sind eben die Fragen, die immer ausgeblendet werden oder wurden und weswegen ich eben zwei verschiedene Rassismen erlebt habe und deswegen versuche, gegen beide Rassismen anzukämpfen. Und ich finde bei beiden, ich würde beides überhaupt nicht miteinander vergleichen, das sind ganz andere politische Kontexte, aber ich finde bei beiden ist vor allem eben dieses Ausblenden und dieses Kleinmachen von großen Problemen und auch immer dieses Pathetische ein sehr großes Thema. Also immer, hey, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und yay, Kreuzberg und Neukölln, voll cool, da leben so viele verschiedene Menschen zusammen. Eben nicht cool. Wir können ja über Gentrifizierung reden oder eben über die Kriminalisierung von den Leuten, die schon seit Jahrzehnten in Neukölln leben oder in Kreuzberg und die anderen Leute, die Deutschen oder, keine Ahnung, englischsprachigen Expats, die jetzt seit ein paar Jahren dort sind, ein unglaublich gutes Leben dort führen, auf dem Nacken dieser Menschen, die schon seit Jahrzehnten dort wohnen. Das sind alles Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Aber dann kommt noch mal, das ist eben so kompliziert, dann sind eben noch andere Probleme da, weil in Neukölln gibt es eben auch sehr viel Rassismus innerhalb der Communities, weil da vor allem eben man, also ich liebe es, dass ich in Neukölln lebe, Aber ich habe auch dort viel Rassismus erlebt, sobald ich gesagt habe, ich bin Kurdin.
Was kam dann?
Es ist gar nicht so lange her. Ich saß in einem Friseurgeschäft und da gehe ich auch schon länger hin, ne, seit Jahren. Und da haben die Frauen angefangen, über ihre Herkunftsländer zu sprechen. Und dann hat die eine gesagt, ja, aber du kommst doch aus dem Libanon. Und dann hat sie gesagt, nee, ich bin Kurdin. Und dann hat sie irgendwie gesagt, oh, okay, du bist Kurdin. Und dann hat sie irgendwie, die haben auf Arabisch gesprochen. Ich habe es nicht verstanden, leider. Und ich habe aber gemerkt, dass die Friseurin dann angefangen hat, schlecht darüber zu sprechen. Und dass es tatsächlich auch eine hitzigere Diskussion wurde. Ich habe es aber eben nicht verstanden. Und habe dann irgendwann einfach gesagt, ja, ich bin auch Kurdin. Und dann hat sie mich so angeguckt und gesagt, okay, was? Auch aus dem Libanon? Ich bin aus der Türkei. So, ja, ja. Und dann hat sie irgendwie sowas gesagt wie, ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut, was sie gesagt hat, aber so in die Richtung, ist ja auch okay, also so kann ja sein, kann ja passieren. Ja, wir sind ja alles Geschwister. So. Und das passiert mir so oft, so,
kann ja
so
passieren.
Oft. Ja, tatsächlich. Also so kann ja sein. Wir sind ja, also so, ne, dieses in dem Moment auch einfach.
Man wird nicht ernst genommen?
Ja, man wird nicht ernst genommen, aber vor allem, dass man nur geduldet wird in dem Moment. Und dieses Wort, also diese Aussage, dass es ja sein kann, als wäre es ein Fehler, als wäre dein Dasein ein Fehler, was man in dem Moment aber, was die Person, die der eben der Dominanzgesellschaft oder der jeweiligen Community angehört, akzeptiert. Ein Fehler, worüber man hinwegsehen kann. Weil man ja trotzdem diese imaginierte Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit hat. Und das passiert mir vor allem eben auch in der türkischen Community, weil ich auch dort sozialisiert bin, dass immer, wenn ich meine Herkunftsstadt genannt habe, die sich ja im Osten der Türkei befindet, also eben in der kurdischen Region, dass die da ist immer die...
Welche ist das?
Arde, Agri eigentlich, das Kurdische. Es ist so relativ im Norden. Im Nordosten grenzt auch so an den Iran. Und ja, und dass da Leute immer gesagt haben, okay, es ist doch okay, ist nicht schlimm. Also du sagst, stell dir vor, ich frage dich, woher du kommst, aus welcher Stadt kommst du? Und du sagst dann, keine Ahnung, Düsseldorf, nichts gegen die Düsseldorfer. Düsseldorf und, ach, kann ja passieren, ist okay, wir sind doch alles Menschen.
Wir sind alle Deutsche.
Ja, so stell dir das mal vor, dass genau diese Konversation einfach in der deutschen Gesellschaft passiert. Das ist absolut merkwürdig, dass Leute dann, und das ist mir sehr, sehr oft passiert, und ich bin mir sicher, Kurdinnen und Kurden, die das gerade hören, können das absolut nachempfinden. Und denen ist das sicherlich auch passiert, mindestens einmal. Also dieses, wir sind alles Menschen, wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen, ist okay, wir sind doch Geschwister.
Das ist dann schon so sehr apologetisch irgendwie von vornherein, so, naja, du bist entschuldigt mäßig.
Total, aber eben auch extrem entmündigend, dass du als Mensch in dem Moment nicht wirklich giltst, und nur etwas wert bist, weil die Person dir diesen Wert als Mensch zuspricht, aber auch nur, weil sie gütig ist. Das ist total abgefuckt, wirklich echt abgefuckt. Und das ist eben aber das, was Rassismus bedeutet. Das ist Rassismus, das ist strukturelle Gewalt. Und das, vor allem auch das ist diese Heimatlosigkeit, von der man spricht. Und eben nicht immer nur dieses, ja, man ist in Deutschland, man fühlt sich nicht zu Hause, aber wenn man dann kurz in den, keine Ahnung, Dönerladen geht oder einen Falafelladen, und dann fühlt man sich kurz wieder zu Hause und so. Das ist alles, das ist, finde ich, für mich persönlich jedenfalls viel zu oberflächlich, weil der Rassismus passiert die ganze Zeit subtil für mich. Ja.
Okay. Und würdest du sagen, dass solche Situationen wie beispielsweise jetzt in dem Friseurladen, dass das nochmal so ein bisschen diese Entwurzelung deutlich macht für dich in dem Moment?
Absolut.
Was macht das emotional mit dir?
Es ist vor allem also so in den letzten Jahren hat sich eine gewisse Resignation, ist eine gewisse Resignation entstanden, weil vorher war ich immer sehr traurig. Ich habe irgendwie sehr viele Kämpfe kämpfen müssen, habe ich das Gefühl, aber mit mir selbst, also im Inneren sehr viele Kämpfe. Die Frage immer, kann ich nicht einfach irgendwo jetzt rasten? Das, was du gerade gesagt hast, einfach mal rasten. Kann ich nicht einfach mal sagen, okay, ich muss mich nicht zugehörig fühlen. Ich muss mich keiner Gruppe zugehörig fühlen. Das ist voll in Ordnung. Ich bin ich. Ich bin ein eigenständiger Mensch. Und ich bin auch nur eine Person von so vielen Leuten. Und das ist okay. Dann habe ich halt keine Community. Das ist doch eh alles viel zu einengend, so eine Community zu haben. Das habe ich mir jedenfalls eingeredet. Und irgendwann kam dann aber dieser Moment, jeder, also Menschen brauchen Menschen, jeder Mensch braucht irgendwie ein Gefühl von, oder eine Gruppenkohäsion, dass man das Gefühl hat, okay, ich passe jetzt in diese Gruppe und ich bin irgendwie Teil davon. Und wenn man das nicht hat, dann ist das auf Dauer extrem anstrengend. Also es ist einfach anstrengend, weil Leute erwarten von dir, dass du dich irgendwo zuordnest. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du selbst zugeordnet. Das ist das Problem. Dann sagen Leute, okay, du bist Teil davon oder Teil dessen. Und bist du nicht, aber das ist eben diese Gewalt von außen. Mhm. Okay. Ich rede irgendwie sehr abstrakt. Also ich kann auch gerne so konkretere Erfahrungen schildern, aber ich will eben auch so ein bisschen das allgemeine Problem ansprechen, was sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich auch haben. Es geht nicht nur um die Kurden oder Kurdinnen, ne? Es geht auch um sehr, sehr viele andere Minderheitengruppen in Deutschland, die eben nicht so viele Ressourcen haben oder so eine große Lobby und nicht so viel Präsenz haben.
Mhm. Nee, also ich finde, du also hast ja auch schon jetzt Erfahrungen geteilt und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, das mal auf so einem etwas größeren, abstrakteren Level vielleicht auch zu sehen. Weil ich glaube, dass Rassismus passiert, in dem Sinne jetzt egal, ob er jetzt von deutscher Seite kommt oder innermigrantisch, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, wichtiger ist halt nochmal aufzuzeigen, was es mit der Community, die du gerade angesprochen hast, also vor allem mit der migrantischen Community am Ende dann macht. Ich meine, du hast es ja auch in anderen Communities, beispielsweise in der queeren Community, da gibt es ja auch Hierarchien. Da steht auch der schwule weiße Mann an erster Stelle und danach kommen die ganzen anderen Menschen, die halt irgendwie noch andere Identitäten oder Orientierungen haben und es macht einen Riesenunterschied und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du das hier nochmal zeigst, weil ich glaube, dass viele Menschen, die sich wenig mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mit dieser multikulturellen Gesellschaft beschäftigen, dass die dann halt wirklich denken, naja, die halten ja alle zusammen und das ist doch alles gut und da passiert ja relativ wenig, so ist ja fein. Ja. Nee, ist es halt eben nicht und ich glaube, deswegen ist es gut, dass du das hier teilst. Und ich würde gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, generell, ich glaube, für viele HörerInnen könnte das vielleicht auch nicht so ein Thema sein, womit man sich unbedingt beschäftigt, also generell mit der kurdischen Geschichte. Und ich habe ja gesagt, ein bisschen nachgeguckt im Vorhinein. Bitte korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber diese ganze Spannung zwischen, ich sage jetzt mal, den beiden Völkern, die geht ja schon, also erstmal sehr, sehr lange zurück, aber wenn man das jetzt mal datieren möchte, ja irgendwie schon auf Atatürk zurück, der ja immer so als Vater der Türken gesehen wird. Es gab zuletzt einen Kinofilm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee, aber also ich habe davon gehört, ich habe den aber nicht gesehen.
Sehr heroisch. Ich habe den auch auf Türkisch geguckt tatsächlich, mit Untertiteln, obviously. Genau, aber ja, ich fand ihn auch nicht schlecht so grundsätzlich, weil war wirklich sehr, sehr historisch, also ganz, ganz viele Ereignisse, die irgendwie dargestellt wurden. Aber er wird ja wirklich absolut als Nationalheld verehrt, der irgendwie die TürkInnen geeint hat und ja diesen türkischen Nationalkörper, wenn man das so sagen kann, geformt hat. Und damit einhergehend war es ja diese Türkifizierung, nennt man das, glaube ich, sogar im Deutschen.
Ja, tatsächlich.
Und ich glaube auch, dass Atatürk ja eigentlich die, also oder beziehungsweise die KurdInnen am Anfang so ein bisschen mit ins Boot geholt hat, aber am Ende dann doch ausgeschlossen hat. Und
denen wurde einfach die Freiheit, oder beziehungsweise denen wurde ihr zugesprochenes oder zustehendes Land einfach versprochen.
Genau.
Dort, wo, was aber auch ihr historisches Siedlungsgebiet ist, muss man sagen.
Kurdistan.
Die Kurden, genau, Kurdistan. Das, also es ist nur ein Teil von Kurdistan, das im Osten der Türkei ist. Und da leben die Kurden schon viel länger, als es die Türkische Republik gibt. Aber das ist eben auch noch mal eine Frage von Geschichte. Aber erzähl ruhig weiter.
Genau, alles gut. Ich will nur ganz kurz so einen kleinen Abriss geben, damit die Leute auch wissen, worüber wir hier eigentlich reden und wie lange es halt zurückgeht.
Total.
Genau, und soweit ich mich dann erinnere, nach der erfolgreichen Gründung der Republik wurde dieses Gebiet dann auch relativ schnell abgeschafft wieder und die KurdInnen wurden zur Assimilation gezwungen im Prinzip und halt nur noch geduldet. Und da fing das dann schon an. Ich glaube, die Sprache wurde verboten, die Kinder wurden in türkische Schulen gesteckt und so weiter, damit es halt gleich von klein auf in der Entwicklung auch festgemacht wurde quasi. Und mit, also ich springe jetzt ganz doll, aber mit Erdogan, der hat, also ich springe jetzt sehr, also wir reden irgendwie, ich glaube Atatürk, jetzt nagelt mich bitte nicht auf die Daten fest, aber irgendwie 1933, ja. Genau, dann war ja auch Krieg und alles drum und dran, aber wir,
23 eigentlich, oh ja.
Genau, 23, so genau, aber ja. Dann der Zweite Weltkrieg und dann, ja. Wir reden jetzt mal über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, genau, Erdogan. Er war zuerst Ministerpräsident, dann halt später Präsident, er ist ja jetzt immer noch, wie alle wissen, immer noch Präsident der Türkei. Und auch Erdogan hat am Anfang seiner Wahlkampagne versucht, die KurdInnen ja mit einzubeziehen und hat denen ja auch sehr viele Versprechen gemacht, und um da halt auch WählerInnenstimmen zu generieren. Ja, am Ende hat er sich auch da nicht an viele Dinge gehalten und ja auch am Ende die PKK, ich meine, das ist auch relativ großes Thema.
Ja, sehr großes Thema.
Auch schwieriges Thema, also das ist vielleicht auch was jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, dass das unbedingt in den Podcast gehört, weil das vielleicht auch sehr polarisierend ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Doch, also ich finde, über polarisierende, vor allem über polarisierende Sachen muss man sprechen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Also wir könnten sehr lange jetzt über die türkische Geschichtsschreibung, ich sage extra türkische Geschichtsschreibung, weil das eben nichts mit der kurdischen Geschichte zu tun hat. Es hängt ja auch immer davon ab, wer spricht.
Richtig, historische Akteure.
Genau, ja, Mann. Aber ich glaube, also wir können kurz darauf zu sprechen kommen.
Ich wollte noch mal ganz kurz den Satz zu Ende machen, dass Erdogan eben auch Ähnliches gemacht hat, quasi wie Atatürk, eigentlich eine Kopie davon. Deswegen habe ich Atatürk und Erdogan jetzt mal in einen Topf geworfen, obwohl zeitlich sehr viel Zeit dazwischen ist. Aber eben halt auch dieses Angebot und am Ende aber dann doch die Enttäuschung, nee, ihr gehört hier nicht hin. Ich glaube, 2002 wurde dann auch wieder die Sprache nochmal verboten und irgendwie nochmal andere Gesetze erlassen gegen KurdInnen. Und sie werden ja auch sehr systematisch verfolgt und vertrieben. Genau, so, Punkt, der historische Kontext.
Genau, also das ist eigentlich ziemlich interessant, weil der Kemalismus, das ist eben, das so bezeichnet man die Ideologie, das Erbe quasi Atatürks. Atatürks, wieso sprechen wir so? Also, so
sprechen wir eingedeutscht.
Ja, so eingedeutscht. Atatürks und wobei Atatürk ja eigentlich immer auch Antagonist ist in der nach der AKP oder der Erdogan-Linie. Und Kemalismus ist immer etwas, was bekämpft werden muss in dem Sinne, weil es gibt auch sehr viele, sehr, sehr viele muslimische Türkinnen und Türken in der Türkei, aber auch in Deutschland oder in der Diaspora, die nicht viel von Atatürk halten oder vom Kemalismus, einfach weil es eine, also ich spreche jetzt nach der türkischen Geschichtsschreibung, weil Atatürk ja einen modernen Staat, also auch einen säkularen Staat eben, gegründet haben soll. Was Religion und Staat getrennt hat. Und was aber eben auch bedeutet hat, dass, also das hatte eben auch zur Folge, dass unter anderem traditionell islamische Bekleidung, also man kann darüber streiten, ob das jetzt islamisch ist oder nicht, ich bin keine Theologin, aber eben das, was die eher konservativere Bevölkerungsgruppe getragen hat, also zum Beispiel auch die Kopfbedeckung, dass das verboten wurde, dass Koranschulen eben geschlossen wurden und tatsächlich auch Leute erhängt wurden oder getötet wurden in dem Zusammenhang, also es gab da so einen antimuslimischen Rassismus. Und Erdogan oder die AKP stehen eben auch für die, ja, wie soll man das sagen, das Revival quasi, die Rückkehr des Konservativen oder des Religiösen, aber eigentlich eben des Neo-Osmanischen. Das ist sehr, sehr viel. Aber was ich gerne zu dem Film sagen würde, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe auch nicht vor, den Film zu sehen, aber ich kann mir vorstellen, was er erzählt. Deswegen sage ich türkische Geschichtsschreibung, weil es einfach, weil sehr, sehr, sehr viel eben nicht erzählt wird, weil sehr viel wird ausgeblendet, natürlicherweise. Warum sollte man über die ganzen Massaker sprechen, über die Verfolgungen von Minderheiten sprechen, über die systematische Gewalt eben, die du angesprochen hast, Assimilation, Sprachverbote sprechen, über die entrissene Existenzberechtigung von religiösen aber eben auch kulturellen Minderheiten sprechen, wenn das extrem viel historische Aufarbeitung bedarf und wenn es in Folge eigentlich bedeuten würde, dass die Türkische Republik so nicht mehr existieren darf. Weil das Ding ist, dass die Türkische Republik eben auch auf dieser Türkisierungspolitik ja begründet ist. Also es gibt diese İlkes, also die Prinzipien in der Türkei, die Prinzipien der Staatsgründung. Unter anderem ist der Nationalismus auch ein İlke, ein Prinzip. Und das bedeutet, dass Nationalismus in dem Sinne, und Nationalismus in der Türkei sieht nochmal ganz anders aus als in Deutschland, das darf man auch nicht so vergleichen, das ist ein ganz anderer Kontext, ist etwas Fundamentales im Selbstverständnis in der Türkei und der Republik. Und darüber zu sprechen, braucht wirklich sehr, sehr viel Mut, also auch in der Türkei. Man muss tatsächlich aufpassen, ne, was man sagt, weil es eben auch strafrechtliche Folgen hat. Das sieht man immer wieder, wie viele Menschen deswegen auch eingesperrt werden. Und aber nicht nur das, sondern auch soziale Ächtung. Mhm. Das kann ich bestätigen. Also sobald du etwas kritisierst, weil du einfach findest, dass etwas nicht rechtens läuft, willst du in dem Moment ja einfach nur sagen, ey, wir können es besser oder wir sollten irgendwas verändern. Es passiert Unrecht. Das ist einfach Unrecht und wir sollten Unrecht verhindern oder wir sollten darüber sprechen. So. Und sobald du das machst, wirst du aber tatsächlich immer gerne falsch verstanden oder nicht falsch verstanden, eigentlich richtig verstanden. Und du bist dann die Separatistin, also die Unruhestifterin. Und das waren Kurdinnen und Kurden. Aber ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, im Nebensatz oder im Hauptsatz vor allem, dass Alevitinnen und Aleviten auch sehr stark verfolgt wurden unter Atatürk. Das ist eine religiöse Minderheit. Und dieser Hass gegenüber Aleviten und Alevitinnen, der hält immer noch an bis heute. Und das unter anderem ist auch Erbe. Nicht nur von Atatürk, es geht auch weiter, aber vor allem auch unter Atatürks Politik. Das Dersim-Massaker zum Beispiel. Alter, wie wenig Leute darüber sprechen oder wie viel auch heroisiert wird, was du angesprochen hast. Das ist ein Massaker. Das wird bis heute, da sind so viele Menschen gestorben, das wird bis heute nicht nur... Es wird nicht mal verschwiegen oder geleugnet. Es wird einfach versucht, daraus eine ganz normale Kriegshandlung zu machen. Also es wird
positiviert,
genau. Und so viele Menschen wurden einfach in dieser Zeit, in diesen 100 Jahren Republik entmenschlicht und auch entrechtet. Und ich finde, dass solche Filme einfach eine Zumutung sind und vor allem eine absolute Beleidigung gegenüber vor allem den Opfern und den Hinterbliebenen der Opfer. Aber wir sind so weit entfernt von einer Erinnerungskultur, wenn all die Massaker, Genozide so oder auch einfach insgesamt all diese Gewalt auch noch im Heroischen verfilmt werden.
Du hast gerade von Erbe gesprochen. Das geht ja so in verschiedene Richtungen. Also wir haben jetzt über so politisches Erbe geredet.
Ja.
Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt des generationellen Traumas vielleicht auch ein bisschen zurückkommen, weil ich das Gefühl habe, dass es vor allem in dem Kontext auch relevant sein könnte. Ich meine, viele Gastarbeiter in Familien haben generationelles Trauma. Also das ist jetzt in dem Moment erstmal egal, ob es KurdInnen sind oder TürkInnen oder VietnamesInnen. Das gibt sehr super viele Gruppen, die halt eben nach Deutschland kamen und ja auch eine Form von Entwurzelung erlebt haben. Dann wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, ob das was ist, worüber du schon mal nachgedacht hast oder was du auch definitiv irgendwie fühlst und was so deine Gedanken zu generationellem Trauma sind.
Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich habe erst neulich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass unsere Eltern oder dass wir auch dieses Trauma oder diese Minderwertigkeitskomplexe immer noch mittragen, die vor allem aber in der Sprache ruhen, in der deutschen Sprache. Ich glaube, da können sehr viele Leute ein Lied davon singen, ich zum Glück nicht, aber dass man sehr viel Übersetzungsarbeit der Eltern übernehmen musste, wenn man jetzt all dieses, ich meine, Bürokratie in Deutschland kennen wir alle, dass dass dieses Monster, das bürokratische Monster im fremden Land gezähmt werden musste. Und das
sehr schönes Bild, was du da zeichnest.
Und das musste man, ja, das mussten tatsächlich auch einfach so, keine Ahnung, Grundschüler machen dann. Ich zum Glück nicht, weil meine Mutter fließend Deutsch spricht, auch gesprochen hat, auch als ich ein Kind war. Aber ich muss sagen, ich habe oft auch gespürt, wie die Sprache, zum Beispiel bei meinem Vater, der eigentlich wunderbar Deutsch spricht, der so gut wie eigentlich alles versteht, auch gut spricht, aber sich ja irgendwie ziert, Deutsch zu sprechen, dass das irgendwie etwas gemacht hat, auch mit meinem Deutschverständnis. Also ich meine, ich habe ja am Anfang gesagt, dass meine Erstsprache oder meine Primärsprache Türkisch war, aber irgendwie auch Deutsch, weil ich habe zu Hause auch schon als Kind sehr, sehr viel Deutsch gesprochen mit meinen Brüdern, meinen älteren Brüdern und mit meiner Mutter. Und ich habe eine große Liebe für die deutsche Sprache tatsächlich schon sehr früh entdeckt oder entwickelt, aber nicht, weil die deutsche Sprache so unglaublich toll ist und die anderen Sprachen nicht, sondern einfach, weil das mein erster Zugang zur Literatur und zu Büchern war oder zum Schreiben war.
Also, um mal kurz einzuhaken, ist Sprache für dich Schlüssel zur Kultur?
Auf jeden Fall. Sprache ist Zugang. Es ist Schlüssel, aber eben auch Zugang. Und du merkst dann, wie dieser Zugang dir gegeben wurde, aber zum Beispiel deinem Vater verwehrt wurde oder anderen Verwandten verwehrt wurde. Und dir zwar gegeben wurde, sodass ich ja auch fließend die deutsche Sprache spreche und so weiter, aber eben auch in diesem Kontrast, das sehr weh tut. Und ich finde, ich habe immer noch das Gefühl, dass sobald ich Deutsch spreche, und das ist die Sprache, die ich am besten beherrsche, ich träume auch auf Deutsch, ich denke auf Deutsch, ich bin ja ein religiöser Mensch, ich bete auch auf Deutsch.
Aber es ist nicht deine Muttersprache.
Es ist nicht meine Muttersprache, aber es begleitet mich die ganze Zeit in meinem Leben und gleichzeitig ist es besetzt von sehr vielen Minderwertigkeitskomplexen und sehr vielen Ängsten. Es gibt immer dieses bestimmte Deutsch, dieses Telefondeutsch, wenn du irgendwo anrufst bei einer Behörde oder so einen Termin machen musst, dann hast du nochmal eine ganz andere Stimme und ein anderes Deutsch.
Kannst du
das
mal bitte kurz nachmachen?
Das ist so schwierig, ich kann gerade nicht.
Also irgendwie ich glaube, ich könnte es.
Ja, hallo, keine Ahnung, nee, ich kann das nicht. Also meine Stimmlage verändert sich einfach, ich bin ein anderer Mensch, das ist absolut krass. Aber wie ist es bei dir?
Ich glaube, bei mir ist es so, ja, schönen guten Tag, Tanoko, mein Name. Ich rufe an, weil ich gerne einen Termin hätte. Geht da was?
Ja, dieses mein Name. Delikaya, ja. Mein Name.
Ja, genau.
So, und du achtest voll drauf, wie du sprichst. Und aber also auch in Real Life, ne? Also jetzt nicht nur am Telefon, auch wenn ich mit anderen bin. Ich habe das in der Arbeitswelt oft gemerkt, dass ich da teilweise, ich habe voll gemerkt, wie ich mich verstelle und wie ich mich verkrampfe. Also wie ich wirklich anspanne, wenn ich mit bestimmten Leuten auf Deutsch spreche. Und sobald ich dann mit in einem Safe Space, so wie man so schön sagt, also mit meinen Freundinnen oder Freunden oder so Deutsch spreche, dann spreche ich auch dasselbe Deutsch, aber irgendetwas lässt nach. Also so ein Druck, so eine krasse Anspannung, so eine innere Unruhe, die ist einfach weg. Und es hat eben auch viel mit diesem, es gibt auch diesen Philosophen Dubois, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, den afroamerikanischen Philosophen.
W.E.B.
Du Bois. Genau, heißt er. Genau.
Du oder Bois. Du Bois.
Du Bois.
Ja, sagen, also ich bin der Meinung, er heißt Du Bois, aber Leute in Amerika sagen Du Bois.
Ja, also auf jeden Fall spricht er von dem Schleier. Also er spricht auch, also er, es geht bei ihm, ich will das jetzt nicht einfach adaptieren oder so übernehmen, es geht da vor allem um den Rassismus in den USA gegenüber den Schwarzen. Aber er spricht von diesem Schleier zwischen den Leuten, also zwischen der Mehrheitsgesellschaft und einem selbst oder der Minderheitengruppe. Und ich würde das sowas von bestätigen, also so vom Gefühl her, dass es echt wie so ein Schleier ist. Das ist ganz, dieser Schleier kann dick, aber auch dünn sein. Teilweise, also je besser Deutsch du sprichst, und mit besser meine ich aus der Mehrheitsgesellschaftsperspektive besser, also je näher an dem bildungssprachlichen Deutsch, an dem bildungsbürgerlichen Deutsch du bist, desto dünner ist der Schleier und desto näher bist du an dieser Gesellschaft dran, aber du bist niemals Teil davon und der Schleier wird niemals wegfallen, niemals. Ganz egal, seit wie vielen Generationen du hier bist. Und bei meinem Vater ist der Schleier sehr dick und bei mir ist er dünner, aber er ist halt da, es ist irgendwie so ein Erbe, dieser Schleier wird einfach weiter vererbt und ich werde es auch meinen Kindern vererben wahrscheinlich.
Aber wieder in einer quasi geringeren Dicke. Dann
wahrscheinlich.
Je wahrscheinlich. Nachdem, wo es dich hinzieht.
Aber zwischen mir und der türkischen Community ist nicht nur, da ist eine Mauer. da ist kein Schleier, da ist eine Mauer, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so im Deutschen habe ich noch diesen, da ist auch so viel Rassismus und so viel Gewalt, aber ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwie Hoffnung, da ist ein Zugang und das ist nicht so krass vorbelastet. Ich habe keine Geschichte in Deutschland. Also ich, meine Eltern sind hergekommen, aber vorher hatte ich nie was mit diesem Land zu tun. Weißt du, was ich meine? Also so, mein Opa ist hergekommen in 60ern, keine Ahnung, 1910 hatten wir überhaupt nichts in Deutschland zu tun, so. Aber in der Türkei habe ich eine sehr lange Geschichte, meine ganzen Vorfahren über mehrere Generationen hinweg, haben dort gelebt und ich war in meinem Dorf im letzten Jahr in Agri, in Arde und da habe ich gesehen, wie viel Geschichte wir da noch haben, weil da ein Baum gepflanzt war von meinem Großonkel und er hat das damals gepflanzt, das ist sehr, sehr lange her und ich bin hingegangen und der Baum war richtig groß und ich habe irgendwie gemerkt, das ist irgendwie so ein Vermächtnis, also einfach auch so viele Vorfahren von mir, die dort begraben sind, da ist einfach eine Geschichte, da sind meine Wurzeln und ich habe mit diesem Land so viel zu tun, aber irgendwie auch so wenig Gemeinsamkeiten mit der Community hier aus diesem Land. Aber in Deutschland ist es nicht so. Ich fühle mich den Deutschen auch nicht nah, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch eher eine Chance, dieses Zugehörigkeitsgefühl ein wenig zu spüren, wenn ich in den richtigen Kreisen bin, in den solidarischen Kreisen bin, obwohl ich gar keine Geschichte hier habe. Es ist total merkwürdig.
Ich glaube, das könnte vielen HörerInnen etwas Mut geben, dass du sagst, dass du hier noch am ehesten diese Zukunft siehst, auch obwohl es Rassismus gibt und auch in Zeiten, wo rechte Parteien, Organisationen wieder sehr viel lauter werden und irgendwie sehr viel stärker vertreten sind, auch in Landtagen als Bürgermeister, was auch immer.
Ja, eine Zukunft eher auch nicht, ne?
Bitte?
Auch keine Zukunft. Also ich sehe im
oder
leider,
was hast du gesagt, Zugehörigkeit?
Nee, Zugehörigkeit, ja. dass diese Hoffnung da ist, dass ich mich eventuell in den richtigen Kreisen noch zugehörig fühlen könnte.
Also eher als in der Türkei scheinbar.
Ja, aber es ist eben auch so eine Wahl zwischen Cholera und Pest, ne? Also so, keine Ahnung. Also es ist total schwierig. Ich kann das gerade gar nicht so in Worten ausdrücken, weil es so schwierig ist, da so einen Kontrast zu ziehen. Weil natürlich voll, ich bin immer eine Freundin der Hoffnung. Ich finde immer, wir sollten niemals die Hoffnung aufgeben. Wir sehen ja, wie die politischen Entwicklungen gerade in Deutschland laufen und wie katastrophal das alles ist. Und nicht erst jetzt seit diesem Potsdamer Geheimtreffen da im letzten Jahr, der AfD, sondern auch viel früher. Und trotzdem habe ich Hoffnung, dass ich etwas ändern kann, weil es so, so viele Menschen gibt, so viele Menschen, die bereit sind, wirklich bereit sind, etwas zu verändern und sehr solidarisch sind und zusammen kämpfen. Aber trotzdem habe ich keine Hoffnung, dass ich hier ein einfaches und genauso angenehmes und entspanntes Leben haben werde wie deutsch gelesene Personen. Niemals werde ich das haben, das weiß ich. Aber ich bin hier, jedenfalls bin ich hier sicher. Also ich bin hier immerhin so sicher, dass ich hier weiter gegen diesen Rassismus ankämpfen kann.
Deine Meinung sagen kannst.
Meine Meinung sagen kann, genau. Ich habe noch diese Freiheit. Aber ich weiß nicht, ob ich hier eine Zukunft habe. Das wird sich, ich glaube, das ist eben auch so, ne? Das Gefühl von auf gepackten Koffern sitzen, was sehr viele von uns haben.
Rastlosigkeit,
ja. Genau.
Ja, das ist, ich würde gerne nochmal, weil wir jetzt auch viel über Sprache gesprochen haben,
ja.
Und Sprache ist ja Macht am Ende.
Und auf jeden Fall.
Du hast dich dafür entschieden, ich meine, du hast studiert, du studierst auch immer noch. Aber du hast dich ja scheinbar dazu entschieden, auch beruflich was Sprachliches zu machen und bist oder aktuell in der Ausbildung quasi zur Journalistin. Wie kam es dazu und gibt es da irgendwie einen gewissen Hintergrund? Und vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, weil du gerade gesagt hast, du wirst hier nicht das gleiche Leben führen wie deutsch gelesene Personen. Wie ist das im Journalismus? Kurz gehalten.
Sehr anstrengend, sehr rassistisch, sehr elitaristisch. Ich glaube, auch in der nächsten Generation werden es migrantische Journalisten und Journalistinnen sehr schwer haben. Sehr, sehr schwer haben in dieser Branche. Ich könnte sehr viel über diese Branche sprechen. Ich schreibe ja journalistisch schon eigentlich seit ich 19 bin.
Wie alt bist du jetzt?
29. Ah, ja. Seit zehn Jahren bin ich in dieser Branche tatsächlich. Aber das, ich würde auch nicht sagen, ich bin seit 10 Jahren in dieser Branche, weil ich vor allem hauptberuflich studiert habe und nebenbei immer so ganz viele andere.
Nebenbei macht sie ein Sachen. Volontariat, was nee, man auch gemacht.
Nein, Quatsch. Nee, also es gibt, also ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so mega die Erfahrung, aber ich war halt in genug Redaktionen drin, um zu sagen, dass es überall derselbe Rassismus ist und dieselben Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Es gibt sehr viele liebe Kolleginnen und Kollegen, die extrem solidarisch auch sind, aber es ist die Minderheit, es ist die absolute Minderheit. Ich sage zwar sehr viele, aber verglichen mit den Redaktionsräumen, ja, es ist sehr schwierig, es ist sehr anstrengend.
Okay.
Ja.
Und warum Journalismus? Also du, oder was ist so dein Plan? Willst du weiterhin journalistisch schreiben, so nebenbei? Oder hast du da schon eine Idee? Ist jetzt so ein bisschen zukunftsmäßig, aber...
Ich lach gerade, weil du mich genau zur richtigen Zeit erwischst mit dieser Frage. Weil ich überlege gerade, ob es wirklich etwas ist, was ich hauptberuflich machen will tatsächlich. Nicht nur, weil es so energieraubend ist und sehr, sehr anstrengend ist. Und nicht nur für mich als migrantisch gelesene Person, für alle Menschen die in der deutschen, also vor allem für junge Leute, für junge Journos. Die verstehen sicher, was ich meine. Es ist die Arbeitsbedingungen und generell ist es eine sehr auf Karriere, sehr viel auf Ellenbogen-Mentalität ausgelegte Branche. Leider, es muss nicht so sein, aber nach meiner Erfahrung war es oft so. Und ich bin sehr für unabhängigen Journalismus. Ich bin sehr dafür, dass man auch einfach seine, so wie du jetzt gerade, seine eigenen Projekte angeht. Das ist so, so wichtig. Und dass man sich so ein bisschen löst von der fremdbestimmten Karriereleiter. Die muss man nicht besteigen, die muss man nicht gehen. Man kann die einfach wegschieben und sein Ding machen. Und zukunftsmäßig, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Voll fein.
Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber ich glaube, ich werde nie aufhören zu schreiben. Ich weiß nicht, in welcher Form ich weiterschreiben werde. Warum Journalismus? Weil ich wollte schreiben. Und es gibt nicht so viele Berufe, in denen du eben frei schreiben kannst. Was heißt frei schreiben? Aber vor allem das Schreiben dein Handwerk ist. Du kannst halt Schriftstellerin werden, Autorin, was auch überhaupt nicht einfach ist. So. Oder eben Journalistin. Und ich habe mich jetzt erstmal für den Journalismus entschieden. Das heißt aber nicht, dass es für immer so bleibt. Aber ich werde nie aufhören, nicht unbedingt nur zu schreiben, sondern nie aufhören, politisch zu sein. Also politisch zu sein ist einfach das, was ich bin.
Ich habe Gänsehaut.
Echt?
So, es wäre berührend. Ja, ich finde es, also es ist halt wichtig.
Ja.
Ja, und du warst ja auch, um ganz, also jetzt so zum Ende hin vielleicht nochmal kurz einen Ausblick zu geben, soll ja auch so ein bisschen hier der Raum sein, um vielleicht anderen Leuten auch einen Impuls oder einen Input zu geben. Du warst ja auch, ich habe selber erst sehr spät von den neuen deutschen MedienmacherInnen erfahren. Deswegen würde ich dich gerne mal kurz fragen, weil du warst in dem Programm drin.
Ja.
Was genau
Fellowship.
Ist das? Genau, Fellowship. Und genau. Was hat das dir quasi genützt?
Sehr, sehr viel. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen, wann das war, ehrlich gesagt. Es war, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her. Die Zeit fliegt. Das war ein Fellowship speziell zu Investigativjournalismus. Und ich war da mit 3 anderen sehr coolen, kompetenten Kolleginnen und Kollegen. Und es war eher so, dass junge Journos, die migrantisch sind, die sind so auf diese Weise eine Möglichkeit haben, in den Investigativjournalismus zu kommen. Und ich habe das damals bei der Taz gemacht und habe da ein Praktikum, zwei oder drei Monate absolviert. Und im Ressort Reportage und Recherche damals, und Grüße gehen raus, absolut, absolut coole Leute getroffen dort, so, so, so viel lernen dürfen. Und es hat mir sehr viel genützt. Ich bin damals auch mit diesem Fellowship, hatte ich die Möglichkeit, nach Hanau zu fahren, zum Jahrestag, und dort eine eigene Geschichte, eine eigene Reportage zu schreiben. Und mir wurde da sehr vertraut. Also ich hatte echt die Möglichkeit, total eigenständig zu arbeiten. Und die neuen deutschen MedienmacherInnen waren auch immer da. Also das Gute war eben, dass du sehr eigenständig warst. Du konntest dein Ding machen. Du hattest eine Redaktion, wo du eben zugehörig warst und gearbeitet hast. Du hast investigativ gearbeitet, da hat man ja nicht oft die Möglichkeit. Und die neuen deutschen MedienmacherInnen waren eben immer erreichbar. Also wenn du irgendwie Probleme hattest oder die hatte ich zum Glück jetzt nicht, aber einfach Fragen, konntest du sie immer erreichen. Und ich würde auf jeden Fall Leuten empfehlen, sich bei denen zu melden. Das ist ein absolut guter, also vor allem auch, wenn man noch jung ist und wenn man noch so ein bisschen lost in der Branche ist, ist das echt ein guter Anker. Weil du merkst einfach, du spürst sofort, dass es Menschen sind, die verstehen, was Rassismus bedeutet. Und dass du eben nicht nur die bekannten Herausforderungen in der Branche hast, sondern dass da gewisse Sachen noch dazukommen, wie eben Diskriminierung, Rassismus und eine andere Form von Belastung. Und das kann echt auch auf die mentale Gesundheit gehen, ne? Also das würde ich auch gerne nochmal ergänzen, dass Rassismus krank macht, krank machen kann. Und dass vor allem in solchen Branchen, in denen man viel mit seiner eigenen Person arbeitet, du stehst auch sehr viel für deine Meinungen und deine Haltungen. Also du bist quasi nicht nur im Hintergrund, sondern du arbeitest als Person, die denkt und schreibt. Und deswegen bist du oft auch Zielscheibe. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe in diesen Jahren, ist es, gute Freundinnen und Freunde zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ein soziales Umfeld. Und das müssen nicht unbedingt Journos sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt immer diese Kultur von, die Journos sind alle miteinander befreundet. Und das ist dann das ist dann unsere Community. So, nee, meine Community sind irgendwie auch meine Homebase und meine Freundinnen und Freunde, die alle oft, also sind alles gar keine Journos. Aber man muss wirklich gute Freundschaften haben. Und ja, das Gefühl haben, man hat ein gesundes, starkes soziales Umfeld, was auch Zuflucht für dich bedeuten kann, wenn es einfach schwierig wird, weil es ist eine sehr schwierige Branche, vor allem als Person, die migrantisch ist, in meinem Fall dann auch muslimisch gelesen, gibt es nicht viele in den deutschen Redaktionen und da fühlt man sich oft auch alleine mit Diskriminierungserfahrungen.
Okay, den Link zu den neuen deutschen MedienmacherInnen werden wir dann einfach in die Shownotes stellen, damit die Leute auch direkt darauf kommen und eventuell mal schauen können, was angeboten wird. Ich habe da selber auch schon mal reingeschaut und fand es auch sehr interessant und auch wirklich gut, dass es ein Angebot konkret für die Community gibt. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, weil das alles, was du gesagt hast, stimmt. Und auch wenn ich anders gelesen werde als du, kann ich viele, viele Punkte nachvollziehen und finde mich da auch sehr in deinen Worten wieder. Ich würde jetzt so den Schwenk zu dem Schluss dieser ersten Folge machen und nochmal abschließend fragen. Wir hatten ja, also ist jetzt abschließend Fragen, Punkt erstmal, wir hatten ja über Heimat gesprochen, ganz am Anfang. Und jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz wissen, bist du heimatlos?
Nein.
Okay.
Nein. Ich würde sagen, dass mein Leben, mein Dasein ein Zeugnis davon, ein Zeugnis meiner Heimat ist. Also, dass ich weiterhin da bin, jetzt in Deutschland gelandet bin irgendwie, so lustigerweise, und mich aber als Kurdin sehe, verstehe und meine kurdische Identität einfach da ist und nicht verschwunden und meine kurdische Sprache zwar fast nicht da, aber irgendwie trotzdem hoffentlich doch noch, weil ich versuche das weiterhin, mir die Sprache anzueignen. Deswegen würde ich sagen, dass meine Heimat allein darin liegt, dass sie immer noch lebt und da ist, obwohl so viele Versuche und so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte an Unterdrückung erlebt worden sind, dass meine Heimat immer noch da ist und lebt und nicht tot ist.
Genau deswegen hat der Podcast tatsächlich auch das Fragezeichen hinten dran, weil ich auch viel darüber nachgedacht habe, wenn man das ohne Fragezeichen stehen lässt, dass es vielleicht auch zu polarisierend in eine Richtung geht, so dass man davon ausgeht, dass jetzt alle, die irgendwie vielleicht aus der Migra-Community kommen, irgendwie heimatlos sind.
Ja.
Und ich finde es eigentlich umso schöner, dass gleich in der ersten Folge jemand sitzt und sagt, nein, bin ich nicht.
Nee, gar nicht.
Finde ich gut. Ja. Also Bishra, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Erfahrungen geteilt hast.
Danke für die Einladung.
Dass du hier so offen gesprochen hast auch. Und ich glaube, wir werden sehr viel daraus mitnehmen. Und ja, vielen Dank.
Danke auch, Elli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich schwebe, wenn es um Sprache geht, zwischen Sehnsucht, Heimat, Zugehörigkeit und eben auch irgendwie eine kulturelle Vereinsamung, Rassismus, Assimilation, ganz viele große Worte.
Sehr lyrisch vor allem, sehr lyrisch.
Ja, genau. Also Sprache ist sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel.
Heimatlos, der Podcast von und mit Alicia Tanoku.